Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wort Gottes zur Predigt steht im Matthäusevangelium im 11. Kapitel. Lese die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du uns zu dir rufst mit diesem großartigen Heilandsruf, mit dieser Einladung, dass wir zu dir kommen können als die Mühseligen und Beladenen und dass du uns erquicken willst. Herr, sei du jetzt auch mitten unter uns. Rufe diesen Heilandsruf in das Herz von einem jeden von uns und zieh uns durch deinen Heiligen Geist zu dir. Erquicke, erleuchte und leite uns durch dein Wort und zeige auch, wo wir hinter dem Anspruch, den du hast, zurückgeblieben sind. Herr, erbarme dich über uns und hilf deiner ganzen Kirche. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, von der heiligen Teresa von Avila, einer spanischen Mystikerin und Ordensgründerin aus dem 16. Jahrhundert, ist uns ein interessanter Dialog mit ihrem Seelsorger überliefert. Sie klagt darin, dass ihr die Gottlosigkeit ihrer Mitmenschen viel Herzeleid mache. Der Beichtvater hakt nach und will, so in gut kasuistischer Manier, wissen, welche Sünden sie genau meint. Es ist so der Ehebruch der Leute, dass sie lügen und betrügen, dass sie sich gegenseitig über den Tisch ziehen. Das sind diese Sachen, die sie besonders bedrücken. Sie antwortet darauf: Vater, mich bedrückt nicht so sehr, was die Menschen tun. Das kann alles vergeben werden. Gott ist gnädig. Mich bedrückt vielmehr das, was die Menschen nicht tun. Mich bedrückt das, was die Menschen nicht tun. Ich muss sagen, desto länger ich Christ bin, desto besser kann ich diese Aussage nachvollziehen. Wir leben ja in einer Zeit und in einem Land, in dem die meisten Menschen um uns herum Gott links liegen lassen. Sie lieben ihn nicht, sie loben ihn nicht, sie ehren ihn nicht, sie nehmen seine Einladung nicht an. Machen wir uns das eingangs noch einmal ganz bewusst. Da ist dieser große und herrliche Gott, dessen Herz, wie Luther einmal so schön sagt, ein Glutofen der Liebe ist. Und dieser Gott hat in Jesus Christus alles dafür getan, uns Menschen mit sich zu versöhnen. Und durch seine Kirche ruft er es allen zu: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber die Menschen kommen nicht, die meisten kommen nicht. Sie zucken mit der Schulter und leben etsi deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Schauen wir einmal ganz nüchtern auf den Ort, in dem wir gerade sind, auf das schöne Talle. Talle hat ungefähr 1000 Einwohner. An einem gewöhnlichen Sonntag sitzen hier in unserer St. Michaeliskirche 10 bis 15 davon, von den Tallern. In der oberen Kirche sind es, wenn es hochkommt, nochmal so viel. In der Regel weniger. Ich schätze, dass ungefähr 40 Taler sich auf die Freikirchen der Umgebung verteilen, dass die sonntags da sind. Und ein, zwei Diaspora-Katholiken sitzen vielleicht gerade jetzt auch in der Messe in St. Marien zu Hohenhausen. Insgesamt kommen wir da also auf circa 70 Menschen. Heißt im Umkehrschluss, 930 Taler bleiben liegen, sitzen jetzt beim Brunch, beim Bäcker, stehen irgendwo auf oder am Sportplatz oder genießen ganz einfach die freie Zeit. Sind das alles Heiden? Nein, so pauschal lässt sich das natürlich nicht sagen, und doch steht zu befürchten, dass Gott im Leben vieler Taler selten bis gar nicht vorkommt. Das, liebe Brüder und Schwestern, ist kein erschreckender Ausnahmefall, sondern die Normalität im ehemals christlichen Abendland. Auch in anderen Dörfern und Städten sieht es ja nicht viel anders aus. Der Heilandsruf, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, der wird ignoriert oder er verhallt ungehört. Sind die Menschen um uns herum vielleicht gar nicht mühselig und beladen? Aber selbst wenn uns das heutige Ausmaß der Gleichgültigkeit erschrecken mag, in der Sache neu ist es nicht. Sowohl das Tagesevangelium nach Lukas als auch unser Predigtwort aus dem Matthäusevangelium zeigt, die große Einladung Gottes ist zu keiner Zeit von allen angenommen worden. Die Einladung ist zu keiner Zeit von allen angenommen worden. Dass es Feindseligkeit und Hass bis hin zur Verfolgung gab und gibt, das wissen wir seitens der Kirchengeschichte oder wenn wir heute sowas angucken oder lesen von Open Doors. Diese Verfolgung gibt es auch heute. Aber interessanterweise scheinen auch die ersten Christen schon mit dem Phänomen konfrontiert gewesen zu sein, dass Menschen die Sache mit Gott ganz einfach nicht so ernst genommen haben, dass sie die ganz einfach auch auf die lange Bank geschoben haben. Und das, wie Jesus im Gleichnis erzählt, aus recht weltlichen und profanen Motiven. Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ich habe 5 Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Bitte dich, entschuldige mich. Ich habe eine Frau geheiratet. Darum kann ich nicht kommen. Anderen Worten, begüterte, wohlhabende, mitten im Leben stehende Leute sind es, die die Einladung nicht annehmen. Ach, sie würden ja wirklich nur allzu gerne kommen, aber sie haben leider, leider gerade Wichtigeres zu tun. Diese Erfahrung macht jeder, der schon mal versucht hat, Menschen zum Gottesdienst einzuladen, die in der Regel nicht kommen. Das Geschäft ruft, das Auto muss dringend mal wieder in die Waschstraße und die neue Freundin, die ist halt Atheistin und hat es nicht so mit Kirche. Was soll man machen? Die eigentliche Frage für uns, liebe Brüder und Schwestern, ist dabei aber die: Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Was sollen wir als Christen, als Gemeinde, als Kirche angesichts der großen Glaubens- und Kirchenkrise in unserem Land tun? Sollen wir uns da hineinfügen? Sollen wir sagen, so ist es halt, die Menschen sind nun mal zu satt, zu abgelenkt, zu säkular, um nach Gott zu fragen? Oder wäre das nicht nur Resignation im frömmelnden Gewand eines christlichen Kulturpessimismus? Gibt es denn keinen anderen, keinen gangbaren Weg? Ich meine schon. Wir finden den auch in den Texten des heutigen Tages. Aber ich sage es gleich, es ist ein unbequemer, ein christusförmiger Weg, ein Weg von oben nach unten. Der geht so. Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Die Armen, die Verkrüppelten, die Blinden und Lahmen. Seht ihr das in dem Gleichen? Der Gastgeber, der sagt sein Abendmahl jetzt nicht einfach ab, weil er so viele Absagen bekommen hat. Er holt sich einfach neue, andere Gäste. Nicht die mit den Äckern und den 5 Ochsen gespannen, sondern die Habe- und Taugenichtse, die Kranken und Schwachen, die Ausgestoßenen und die Unbequemen. Oder wie man auch sagen könnte, die, die mühselig und beladen sind und es auch wissen. Und wisst ihr was? Die kommen in dem Gleichnis. Die kommen. Gezogen vom Vater kommen sie zu Jesus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Das ist der Weg Gottes in der Welt. Er stößt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Oder wie Paulus das einmal sagt, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Liebe Gemeinde, eigentlich wissen auch wir, dass das Gottes Methode ist. Wir wissen das, haben wir jetzt gehört und vorher auch schon mal gehört. Wo immer das Christentum in der Vergangenheit Fuß gefasst hat, da hat es sich zunächst in den unteren Schichten ausgebreitet. Es waren stets die Sklaven, die Armen, die Marginalisierten, die als Erste, nicht als Einzige, aber als Erste begriffen haben, was für eine heilsame Umwertung aller Werte mit dem Wort vom Kreuz in diese Welt gekommen ist. Der Herr der Herrlichkeit, der nimmt Knechtsgestalt an und gibt sein Leben zum Lösegeld für die Knechte. Der Herr für die Knechte. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Wir wissen das. Theoretisch wissen wir das. Und doch sind ja auch unsere Gottesdienste, unsere Synoden und unsere Kirchentage oft, ich sag mal, recht bürgerliche Veranstaltungen. Man braucht da gar keine Milieustudie, um das zu belegen. Schon im 19. Jahrhundert hat der dänische Philosoph Kierkegaard dieses Dilemma einmal satirisch und lustig auf den Punkt gebracht. Er schreibt: In der prächtigen Domkirche tritt der hochwohlgeborene, hochwürdige, geheime Generaloberhofprediger auf, der ausgewählte Günstling der vornehmen Welt. Er tritt auf vor einem auserwählten Kreis und predigt gerührt über den von ihm selbst ausgewählten Text: Gott hat auserwählt das Geringe vor der Welt und das Verachtete. Und da ist niemand, der lacht. Da ist niemand, der lacht. Ganz so krass ist es bei uns natürlich nicht. Wir haben hier keine Schlosskirche und ich bin auch kein Oberhofprediger. Und doch sollten wir uns die Frage stellen, wo sind sie denn, die Flüchtlinge, die Obdachlosen, die vom Leben benachteiligt? Richten wir den Heilandsruf noch an die mühseligen und Beladenen aus? Oder laden wir, wenn es hochkommt, unseresgleichen ein? Und vor allem, wenn unsere geschätzten Freunde, Nachbarn und Verwandten trotz unserer beständigen Einladungen nicht kommen, gehen wir noch auf die Straßen und Gassen der Stadt, um die Armen und Verkrüppelten, die Blinden und Lahmen hereinzuführen? In der Regel wohl nicht. Ich übrigens auch nicht. Nicht, dass jetzt jemand meint, ich predige das von oben herab. Auch ich bin ja nicht in den Suppenküchen, den Spielhöllen, den Spelunken oder Busbahnhöfen unterwegs, um dort von Jesus zu erzählen. Auch ich bleibe lieber in meiner Komfortzone, in meinem soziokulturellen Umfeld, wo die Umgangsformen gewahrt bleiben und die Vorgärten gepflegt sind. Aber damit bin ich eben Teil des Problems. Bin Teil des Problems, dass die Kirche in unserem Land befallen hat. Wir gehen nicht mehr raus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Wir gehen nicht mehr auf die Landstraßen und an die Zäune. Wir drängen niemanden mehr hineinzukommen, auf das sein Haus voll werde. Anders gesagt, und hier kann man das Zitat von Teresa von Avila auf uns abändern: Mich bedrückt nicht so sehr, was die Christen tun. Mich bedrückt vielmehr, was die Christen nicht tun. Liebe Brüder und Schwestern, die Zukunft der Kirche in unserem Land wird meines Erachtens maßgeblich davon abhängen, ob wir diesen missionarischen Schritt zu den anderen noch einmal hinbekommen. Versteht mich nicht falsch. Auch unseren Nachbarn und Freunden und unseren Peer Groups sollen wir das Evangelium weitersagen. Wir sollen es allen Menschen sagen. Letztlich gilt dieser Heilandsruf Jesu. Er gilt ja auch allen Menschen. Alle Menschen sind mühselige und mit Sünden beladene, ob sie es wissen oder nicht. Aber wenn die Arrivierten, die gut Situierten, die Intellektuellen und die gut Ausgebildeten die Einladung Gottes wieder und wieder ablehnen, wenn sie nicht kommen, dann ist es eigentlich unsere Christenpflicht, den Staub von unseren Füßen zu schütteln und zu denen zu gehen, die eben auch im weltlichen Sinne mühselige und beladene sind. Gott will sich ihrer annehmen. Deshalb sendet er uns als seine Knechte und Boten. Und der Herr gebe es, dass wir den Mut, die Kraft und vor allem auch die Liebe finden, diesem Auftrag als Kirche auch wieder nachzukommen, zu diesen Menschen zu gehen und ihnen zu sagen: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser des Lebens. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. Denn da ist ein Herr und ein Heiland, der will euch erquicken. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.